Börsenradio Network. Der Kommentar.
Christian Jasperneiter von MM Warburg. Ich bin dort Chief Investment Officer, also eine Art Chefstratege, zuständig für strategische Allokation, taktische Allokation, aber auch Produktentwicklung.
Wir hatten im Januar miteinander gesprochen, hatten uns damals getroffen auf dem Vorkongress in Mannheim. Inzwischen ist es April und wir treffen uns auf der Invest in Stuttgart. 3 Monate also vergangen seitdem. Sie hatten damals gesagt, wenn die Daten wieder besser werden, dann sind wir auch bereit, unsere Aktienquote wieder zu erhöhen. Jetzt sind die Daten ja eigentlich schlechter geworden. Was haben Sie denn gemacht?
Wir haben die Aktienquote auch nicht erhöht. Ich sag mal so, es gibt ja das mitdeckende Portfolio, sag ich mal spaßeshalber. Wenn die Kurse steigen, steigt natürlich auch der Anteil von Aktien im Portfolio. Dadurch haben wir indirekt natürlich schon den Effekt gehabt, dass auch die Quoten durch die Performance etwas gestiegen sind. Aber wir haben nicht proaktiv die Quoten jetzt nochmal weiter erhöht, weil in der Tat die Daten deutlich schlechter geworden sind. Und es ist ja so, dass auch gerade in den letzten Tagen nochmal zum Beispiel die deutschen Auftragseingänge gekommen sind, insbesondere aus dem Ausland. Desaströse Daten. Das ist ja ein Hinweis darauf, dass die Weltwirtschaft im Moment noch ein bisschen schwächelt und das wird auch die nächsten Wochen und Monate noch so bleiben. Und deswegen sind wir im Moment so positioniert, dass wir lieber nochmal einen kleinen Rückschlag abwarten wollen, bevor wir dann tatsächlich vielleicht die Quoten erhöhen. Denn es ist nicht so, dass wir glauben, dass jetzt in den nächsten Quartalen oder auch Jahren alles nur noch schlecht wird, sondern unsere Modelle zeigen schon an, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass wir uns jetzt in die Nähe eines unteren Wendepunktes bewegen bei den Konjunkturdaten. Wir haben bei Warburg seit 2002 so ein sogenanntes Konjunkturzyklusmodell, wo wir jede Nacht eine große Anzahl von konjunkturrelevanten Daten quasi einsammeln und daraus einen Gesamtindex berechnen. Der hat so viele Daten zur Grundlage, dass die resultierende Kurve, die daraus entsteht, nicht besonders stark schwankt, sondern fast wie eine Sinuskurve verläuft, wenn man das etwas glättet. Wenn man sich die Muster der letzten Jahre anschaut und schaut, wo wir jetzt stehen, spricht doch vieles dafür, dass wir in den nächsten 2-3 Quartalen so einen unteren Wendepunkt ausloten könnten. Märkte schauen noch ein bisschen immer nach vorne, das heißt, die antizipieren das auch ein bisschen. Der Grund, warum jetzt die Märkte gut gelaufen sind, glaube ich, ist aber nicht die Antizipation besserer Daten, sondern das hängt ein bisschen damit zusammen, dass auch die Geldpolitik wieder expansiver wird und das haben die Märkte, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Jetzt hatten wir diesen fulminanten Sprung nach oben, da gibt es sicherlich auch aus technischer Sicht irgendwann mal einen Rücksetzer und wenn dann unsere Daten sich ein bisschen stabilisieren sollten, dann sind wir auch bereit, die Quote nochmal dann proaktiv zu erhöhen, aber jetzt noch nicht.
Aber das heißt auch, Sie sind jetzt nicht dabei gewesen. Also gut, ist ja nicht so, dass Sie 0 Aktien haben. Sie sind ja ein Stück weit dabei. Aber es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, voll diesen Anstieg mitzugehen, den wir ja gesehen haben. Das erste Quartal, beziehungsweise wenn man sich den Jahresstart anschaut, bis jetzt Invest Anfang April, gerade das, wir haben wieder 12.000 Punkte im DAX, ist doch alles super gelaufen. Da hat es wohl nicht in den Fingern gejuckt, dem fahrenden Zug hinterher zu rennen.
Also die letzten Wochen, es hat ein kleines bisschen gejuckt, aber wir sind sehr disziplinierte Menschen und sind datengetrieben und haben es dann noch nicht getan. Trotzdem darf man jetzt nicht glauben, dass wir besonders niedrige Aktienquoten haben. Unsere Aktienquote liegt in der Nähe der neutralen Quote. Das heißt, wir sind ungefähr mit dem Markt mitgelaufen, zumal wir noch relativ stark auch aufgestellt sind in Unternehmensanleihen, auch etwas schlechter geratete Unternehmensanleihen, die sich ja auch gut entwickelt haben, sodass eigentlich auch im Multi-Asset Kontext man eine gute Performance erzielen konnte. Alle gucken aber auf den DAX, aber 2019 war jetzt bisher ein Jahr, wo sehr, sehr viele Märkte sich sehr positiv entwickelt haben und auch wenn man breit diversifiziert war und keine extrem hohe Aktienquote hatte, sondern vielleicht nur eine normale Aktienquote, war es so, dass man trotzdem eine sehr ansehnliche Wertentwicklung generieren konnte, weil auch der Rest der Assetklassen sich gut entwickelt hat.
Jetzt hatte ich ja schon angedeutet, im Januar hatten ja nahezu alle so ein bisschen die Hoffnung, bald wird es wieder ein kleines bisschen besser, die Daten werden wieder besser. Ja, sie sind nicht besser geworden. Ungefähr im November, Dezember 2018 hat es angefangen, dass der eine oder andere geflüstert hat. Dieses R-Wort, das kam auf. Inzwischen ist es überall. Alle reden über Rezessionsangst. Wir sehen nach wie vor Wachstumsdaten, aber Rezessionsangst ist da. Haben Sie wohl keine, wenn Sie jetzt sagen, es dürfte bald wieder besser werden?
Nein, also was ist eine Rezession? Man kann es ja technisch definieren als eine Abfolge von 2 Quartalen, wo die Wachstumsraten auf Quartalsbasis negativ sind. Ich will nicht ausschließen, dass es das eine oder andere Land geben wird, wo das passieren kann, aber eine weltweite Rezession halte ich in diesem Kontext für nahezu ausgeschlossen. Auch Amerika schwächelt ein kleines bisschen. China hat nicht mehr die hohen Wachstumsraten wie früher. Aber ich glaube, wir müssen uns auch ein bisschen daran gewöhnen, dass diese zyklische Denke, die wir vielleicht aus alten Lehrbüchern noch kennen. Es gibt ein paar Jahre Aufschwung und dann gibt es ein paar Jahre Abschwung mit einer Rezession. Das tut dann richtig weh, wenn man noch 3 Jahre wirklich scharfe Rezession hat. Das gibt's nicht mehr. Wir leben heute eigentlich eher in einer Welt, Wellblechkonjunktur. Nicht mehr 7 Jahre rauf, 7 Jahre runter, das ist vorbei. Unternehmen können heute auch natürlich durch Digitalisierung, durch Datenfluss viel schneller sich neuen Situationen anpassen. Lagerhaltung ist viel adaptiver. Dadurch entstehen gar nicht mehr die ganz großen Zyklen, die es in den 60er, 70er, 80er Jahren noch gab. Da kann man dann nicht auch die ganzen Lehrbücher eigentlich mal auf den Müllhaufen werfen. Wir haben halt so eine Wellblechkonjunktur. Es geht mal ein paar Quartale hoch, dann gibt es wieder ein paar Quartale, wo sich Wachstumsdaten etwas moderieren. Aber den ganz großen Crash erleben wir nicht. 2008 war eine Ausnahme, da hatten wir auch eine Finanzkrise, da ist ganz viel zusammengekommen. Aber eigentlich müssen wir uns daran gewöhnen, dass es eher in kürzeren Abständen mit höherer Frequenz mal ein bisschen besser wird, dann wieder ein bisschen schlechter. Aber das ist nichts, wo man sich wirklich jetzt, sag ich mal, graue Haare wachsen lassen sollte.
Aber Sie haben doch jetzt gerade was ganz Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, einen wirklichen Crash erleben wir nicht mehr. Sind die Crash-Zeiten vorbei? Klar, wenn jetzt irgendwas ganz Externes passieren würde, große Naturkatastrophen oder sowas, dann wissen wir nicht, was passiert. Ist jetzt auch Spekulation. Aber grundsätzlich, Sie sagen, so schnell gibt es keinen Crash mehr.
Ja, das war jetzt eine harte Aussage und ich habe natürlich auch nicht die Kristallkugel, die mir mit großer Gewissheit sagt, Crash sind ausgeschlossen, um Gottes Willen. Aber ich finde, trotz allen Geredes, was in der Welt gerade schiefläuft, Brexit, Trump, Handelskrieg und, am Ende, wir haben Wachstum. Das Wachstum ist in der Nähe des Trendwachstums. Und ich sehe auch nicht am Horizont eine neue große Finanzkrise, die sich zusammenbraut, die quasi systemisch relevant wäre. Wir hatten 2007 natürlich die Subprime-Krise in Amerika und dann sind Banken umgekippt, Hedgefonds sind umgekippt. Das hatte Zweit- und Drittrundeneffekte, die dann realwirtschaftlich relevant wurden. Ich glaube, dass sich das in der Art nicht nochmal wiederholen wird, weil wir natürlich auch ganz viel gelernt haben und auch die Notenbanken und Regierungen heute viel sensibler auf solche Entwicklungen reagieren, viel proaktiver damit umgehen. Ich meine, warum hat denn die Fed jetzt in Amerika gesagt, wir werden dieses Jahr nicht mehr die Leitzinsen erhöhen und wir werden im Herbst vielleicht sogar wieder Anleihen netto kaufen, also wieder expansiver werden, wieder Liquidität in den Markt reingeben, statt Liquidität rauszunehmen. Das sind alles Lerneffekte, die wir 2008, 2009 gemacht haben, die jetzt immer noch angewandt werden. Alle Leute, die heute Entscheidungsträger sind, die haben mal 2007, 8, 9 erlebt und haben sich alle geschworen, das wollen wir nicht nochmal erleben. Und auch die EZB hat natürlich einen großen Instrumentenkasten nach wie vor, um bei, sage ich mal, sich anbahnenden Krisen auch wieder proaktiv dagegenhalten zu können. Ob man das jetzt alles als Volkswirt auch ordnungspolitisch immer gutheißen muss, das ist eine ganz andere Geschichte, sehe ich sogar kritisch. Aber wenn es jetzt um das Wort Crash geht, bin ich wirklich relativ entspannt. Das soll nicht heißen, dass es keine Ups and Downs gibt. Natürlich gibt es Verwerfungen. 2018 war so ein Jahr, wo der DAX auch mal 18% gefallen ist. Ja, das gehört dazu. Dieses Jahr sind wir wieder, weiß ich nicht, 12% im Plus. Vielleicht sind wir Ende des Jahres 20% im Plus. Das muss man aushalten. Aber das hat für mich nichts mit Crash zu tun.
Weil wir ja die Notenbanken haben. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, Mario Draghis Whatever It Takes steht auch immer noch im Raum. Also die Notenbanken, die werden wahrscheinlich da sein, sollte irgendwas passieren. Und sie sind es auch jetzt. Wir sehen, die Notenbanken senden klare Signale und der Markt ist wieder oben, obwohl die Daten schlecht sind. Eigentlich die Gründe, die wir genannt haben, warum der Markt letztes Jahr gefallen ist, die haben sich ja eigentlich alle noch verschlimmert. Und trotzdem steigt der Markt. Sehen wir also das ganze Brexit, Handelskonflikt, Rezession, Konjunktur oder was für Sorgen wir sonst noch aus dem Hut gezogen haben, ist eigentlich zu vernachlässigen, wenn man im Endeffekt auf die Notenbank schaut. Das war ja das, was im letzten Jahr anders war. Die Notenbanken haben angedeutet, bei uns steigen die Zinsen, in den USA sind sie gestiegen. Das war doch das, was im letzten Jahr anders war. Ist das der Auslöser gewesen, dass die Kurse gefallen sind?
Ich halte das inzwischen für möglich, dass das der Trigger war, genauso wie jetzt die Antizipation einer wieder etwas expansiveren Geldpolitik auch wahrscheinlich der Trigger war, dass auch bei schlechten Daten die Kurse wieder nach oben gegangen sind. Was lernen wir daraus? Man darf nicht nur auf ein Set von Daten schauen, sondern man muss immer etwas breiter aufgestellt sein. Erstes Learning, zweites Learning, einfach auch etwas mehr Investmenthorizont haben, nicht versuchen, heute zu kaufen und dann 3 Tage später die Performance einzuloggen, sondern den Investmenthorizont etwas zu verlängern, mal so in 3 oder 5 Jahresabschnitten zu denken, mit hochgradig diversifizierten Portfolios zu arbeiten, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern Aktien weltweit zu investieren, Anleihen weltweit zu allokieren. Und dann muss man sich eigentlich bezüglich der Schwankungen und temporären Verluste, wenn man das beherzigt, gar nicht mehr so viele große Sorgen machen.
Jetzt bin ich ja Journalist, jetzt denke ich natürlich nicht, was ist in 5 Jahren, was ist in 3 Jahren. Aber ich frage natürlich, was ist 2019? Sie hatten schon angedeutet, das ist ein Jahr, wo die Aktienquote durchaus bei der nächsten Gelegenheit, beim nächsten Rücksetzer wieder hochgefahren wird. Jetzt müssen Sie aber natürlich noch beantworten, was Sie denn kaufen. Denn ein anderes Stichwort aus unserem letzten Interview war die Sektorallokation. Was ist das, wo Sie einsteigen würden?
Dann würde man tatsächlich eher Sektoren präferieren, die ein bisschen ein zyklischeres Exposure haben. Das sind dummerweise Sektoren, wo man manchmal gar nicht traut, die noch anzufassen. Banken, Automobilindustrie, aber das sind natürlich genau die Werte, die dann in so einer zyklischen Stabilisierung auch wieder das vielleicht ein gewisses Outperformance-Potenzial hätten. Diese Muster waren die letzten Jahre und Jahrzehnte relativ persistent. Das wäre komisch, wenn das jetzt anders wäre. Also auch wenn man vielleicht ein ungutes Gefühl dabei hat, solche Sektoren beizumischen, das wäre handwerklich eigentlich die saubere Lösung.
Bleibt nur noch die Frage, wann? Der Rücksetzer, irgendwann kommt er. Wir kennen den Anspruch Sell in May, bald ist Mai. Wir kennen das klassische Sommerloch, da gibt es auch häufig Rücksetzer. Es gab aber auch schon Jahre, da ist beides nicht passiert. Was machen Sie denn, wenn der Rücksetzer nicht kommt?
Dann sind wir trotzdem mit dabei. Wie gesagt, wir haben ja Aktien ungefähr in der Nähe einer neutralen Quote. Wir haben auch schlechter geratet Unternehmensanleihen, die sehr, sehr parallel zu Aktienmärkten mitlaufen. Wenn sie nach oben gehen, das ist dann auch nichts, was uns massiv Sorgen bereiten würde. Wir werden uns aber nicht in den Markt saugen lassen, nur weil die Kurse weiter steigen. Wir sind aktiver Manager und wollen dann schon etwas, sag ich mal, souveräner mit der Situation umgehen und nicht nur, weil Kurse steigen, einfach hinterherlaufen. Das kann jeder.
Aber Sie gehen ja vom Rücksetzer aus. Was würden Sie als Auslöser sehen? Okay, schwierig zu beantworten, aber wann könnte sowas kommen?
Das kann jeden Tag kommen. Und wenn ich das wirklich beantworten könnte, seriös, dann würde ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr stehen, sondern hätte schon eine schöne Yacht dümpeln irgendwie im Bermuda-Dreieck. Nein, also das ist fast unseriös, solche Aussagen zu treffen. Es ist, man kann nur mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren. Und ich finde, aus einer technischen Perspektive heraus, es wird immer wahrscheinlicher, dass es mal einen Rücksetzer gibt, weil auch der Markt ein bisschen teuer geworden ist. Also nicht extrem teuer, aber die Gewinne werden im Moment ja nach unten revidiert. Die Kurse steigen, das heißt, die Kurs-Gewinn-Verhältnisse steigen relativ deutlich. Dann irgendwann kommt dann ein Punkt, wo viele Investoren sagen, Mensch, ein Schnäppchen ist das nicht mehr. Und dann gibt es mal den Rücksetzer. Aber vielleicht nur ein Wort zur Bewertung. KGVs sind etwas gestiegen, aber relativ zu Anleihen sind Aktienmärkte immer noch vernünftig bewertet. Insofern ist es immer schwierig, so historische Kurs-Gewinn-Verhältnis-Zeitreihen zu nehmen oder Dividenden-Zeitreihen und nicht sagen, schau mal, jetzt sind wir über dem Median oder sind über dem Durchschnitt, weil man eine Zeitreihe hat, wo auch der Zins im Durchschnitt vielleicht bei 2 oder 3 oder 4% war und jetzt sind wir bei 10-jährigen Bundesanleihen negativ. Das heißt, auch relativ zu Anleihen, auch zu amerikanischen Treasuries, ist der Markt eigentlich auch nicht, der Aktienmarkt auch nicht wirklich teuer.
Ja, klang auch die Abschlussantwort eigentlich wieder relativ optimistisch, Herr Esterneite. Vielen Dank.
Sehr gerne, Dankeschön.
Börsenradio Network AG, Ihr Internetradio für Börseninformationen.